Ich begrüße Sie. Vor allem, da Sie so viele sind, kann ich vielleicht auch annehmen, dass Sie von verschiedener Art sind, sodass ich Ihnen als erstes nochmal wiederhole, wofür die Vorlesung anrechenbar ist. Also im Bachelorstudium im Modul 9, Wahlmodul, in der auslaufenden Variante unter dem Titel Geist und Sprache und nach der neuen Variante ist es aber in einer anderen Rubrik Erkenntnistheorie, Logik, Sprachphilosophie. Dann ist sie anrechenbar im Bachelorstudium Lehramt und schließlich vor allem im Masterstudium Philosophie im Modul 1 Geist, Welt, Sprache. Die verlässlichen, wirklich verlässlichen Angaben finden Sie ja im Vorlesungsverzeichnis. Ich habe jetzt gesagt, vor allem anrechenbar im Masterstudium Philosophie, weil ich selbst die Vorlesung für das Masterstudium angekündigt habe und die anderen Verwendungsmöglichkeiten sind von der Studienprogrammleitung dazugenommen worden. Und die sind natürlich nicht unter der Annahme dazugenommen worden, dass ich jetzt eine andere Vorlesung halten werde, sondern dass die Vorlesung, so wie ich sie für das Masterstudium konzipiert habe, auch für Studierende im Bachelor- und im Lehramtsstudium nützlich und geeignet sein könnte. Also auf gut Deutsch heißt das vor allem, dass ich nicht alles erkläre, was überhaupt erklärt werden kann und ein gewisses Grundwissen in Philosophie und vor allem in diesem Fall auch Geschichte der Philosophie bei Ihnen annehme. Die Vorlesung ist für Sie 5 ECTS wert, weil zum Prüfungsstoff außer dem Inhalt, den ich vortrage, auch der Inhalt von ein paar, ich glaube 4 weiteren Texten gehört, die Sie selber lesen und verarbeiten müssen von A bis Z. Die Liste dieser Texte und auch Kopien von den 2, die ein bisschen nicht ganz so leicht zugänglich sind, habe ich auf der Moodle-Seite. Und manches von diesen Texten werde ich schon auch besprechen. Da ist ein 2 Kapitel oder mehr als 2 Kapitel aus einem Buch von Noam Chomsky. Da werde ich auch drüber sprechen. Aber im Grund müssen Sie das lesen und das kann auch, das ist eine schriftliche Prüfung zu dieser Vorlesung. Da können auch Fragen kommen zu Themen, die ich gar nicht angesprochen habe und die halt nur in einem von diesen Texten stehen. Meine Lieblingsarie ist immer, wenn ich erkläre, wie viel Arbeit es bedeutet, wenn man 5 ECTS konsumieren möchte. Nämlich, das wissen Sie ja vielleicht gar nicht alle, weil noch nicht alle von Ihnen so eine Vorlesung bei mir gehört haben. ECTS sind wirkliche, nicht echte, reale Arbeitsstunden. Und zwar ein ECTS 25 wirkliche Arbeitsstunden. Also 25 mal 60 Minuten. Also bei 5 ECTS sind das 125 Arbeitsstunden, von denen erwartet wird, dass Sie hier ableisten. Wir haben 15 Wochen in diesem Semester, ziemlich genau 8 Stunden pro Woche ergibt das. Jetzt, wenn Sie davon die 1,5 Stunden abziehen, die Sie hier verbringen und mir zuhören, oder die Sie am Radio oder was zuhören, weil ich das ja aufnehme, dann bleiben noch immer mehr als 6 Stunden, von denen erwartet wird, dass Sie pro Woche aufwenden, um bei dieser Vorlesung reüssieren zu können. Kein Mensch, kein Roboter und keine App auf Ihrem Smartphone überprüft das, aber ich verlasse mich im Aufbau der Vorlesung darauf, dass Sie mitarbeiten, also nicht nur jetzt da hergehen und dann von der ersten bis zur letzten Stunde immer zuhören und dann am Schluss noch einen Tag zum Lernen aufwenden. Sie haben damit zu rechnen, dass Sie etwas wiederholen müssen, wenn Sie in der nächsten Stunde, alles trifft nicht unbedingt auf die heutige zu, ne? Knappe Wiederholungen gibt es immer am Anfang. Der Stil der Vorlesung ist so, dass alles darauf aufbaut, dass ich der bin, der redet. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht fragen sollen. Fragen Sie. Und ich werde auf alles, was Sie fragen, so gut ich kann und nach meiner Einschätzung auch Antworten geben. Aber ich wehre auch Fragen ab. muss man ja auch, nicht? Also aus verschiedensten Gründen, wenn man sagt, das kommt jetzt dann sowieso oder das würde zu weit führen oder ganz einfach, das weiß ich nicht. Oder das war ja schon und das könnten Sie ja auch nachlesen oder so. Aber das, Sie können auch die allerdümmsten Fragen stellen, das spielt überhaupt keine Rolle. Dann sage ich die beantworte ich nicht und schimmer das auf oder was. Fragen Sie, was Ihnen wichtig erscheint und seien Sie nicht beleidigt, wenn ich eine Frage ablehne. Das ist halt immer einer von diesen ganz banalen Gründen. Ich mache von jeder Vorlesung eine Tonaufnahme. Diese Tonaufnahmen veröffentlicht, die sind von 3 Orten aus zugänglich. Prinzipiell werden die deponiert auf der Philosophischen Audiothek, audiothek.philo.at. Dorthin mache ich einen Link von meiner Homepage und auch einen Link extra noch von der Moodle-Seite. Und es ist eigentlich immer die Aufzeichnung schon verfügbar, bevor die nächste Vorlesung ist, meistens schon am nächsten oder übernächsten Tag spätestens. Jetzt erzähle ich halt im Rest der heutigen Stunde und vielleicht noch in einem kleinen Teil der nächsten so ein bisschen was Überblicksartiges. Also ich sage immer, das ist bla bla. Aber das ist nicht spezifisch und zum Teil ist es auch von außen, also zu Sachen, die dann nicht mehr berührt werden, aber mir doch wichtig erscheinen, damit man die Sache einordnen kann. Zum Teil geht es ein bisschen weg davon auch. Rationalismus, das ist eigentlich gar nicht so leicht greifbar. Eine vielfältige und in mehreren Richtungen ausfransende Themenstellung. Zumindest, wenn man die Sache ein bisschen ernst nimmt und nicht sofort abtötet durch eine Definition, die man da voranstellt und dann sagt, wer stimmt damit überein und wer nicht oder so. Was nicht heißt, dass man sich nicht mit Definitionen, die es dazu gibt, auseinandersetzen sollte. Das ist dann andererseits wieder eine gar nicht so unwichtige Sache, dass man schaut, was haben Leute zu sagen versucht, die es mit Definitionen probiert haben. Also ich sage heute etwas über den einen oder anderen Schwerpunkt, den ich behandeln möchte, und ganz im Groben finden Sie das ja auch im Vorlesungsverzeichnis. Aus einer sehr weiten Perspektive spreche ich da heute und wohl auch noch ein kleines bisschen nächstes Mal. Ich habe im Vorlesungsverzeichnis geschrieben, dass im Zentrum ganz banal die sogenannte klassische Tradition des philosophischen Rationalismus steht. Von Descartes bis Kant mit Spinoza und Leibniz und ein bisschen so eine in diesem Zusammenhang Rationalismus etwas ambivalentere Gestalt wie Blaise Pascal oder so. Was ich Ihnen hinsichtlich dieser Tradition nahelegen möchte, sagen wir jetzt, das ist ja ein Standard, ein Stehsatz, nicht? Descartes bis Kant. Was ich Ihnen da nahelegen möchte, ist vor allem, dass das alles andere als eine geradlinige Weitergabe oder auch Ausdifferenzierung einer bestimmten Theorie oder einer Idee ist, die Descartes in die Welt gesetzt hätte. Das ist es nicht. Ich möchte Ihnen zeigen, warum und wieso. Also zum Beispiel bin ich der Auffassung, dass auch schon in Descartes eigener Entwicklung mindestens 2 sehr scharfe Brüche deutlich sichtbar sind, die an dem Schlagwort Rationalismus ganz verschiedene Aspekte und in einer gewissen Weise sogar konträre Aspekte sichtbar machen. Also dass bei Descartes selber überhaupt schon gar kein einheitliches Bild von dem gibt, was das heißen soll, worauf das eigentlich zielt, dieses Wort Rationalismus. Und dass es ein großer Fehler ist, zu sagen, Descartes ist der große rationalistische Philosoph, denn der hat in den Meditationen oder in den Prinzipien der Philosophie gesagt, das Vernunft war und so weiter. In diesem Zusammenhang, wie ich Ihnen das nahelegen möchte, dass es sich da um eine Tradition mit sehr scharfen Brüchen handelt, spielt ein Faktor eine Rolle, der oft für ganz irrelevant und äußerlich gehalten wird, wenn man über Philosophie und Philosophiegeschichte spricht. Meistens sogar überhaupt ignoriert wird, zu dem ich aber jetzt ein bisschen einen längeren Exkurs mache. Das ist die Einstellung zu der Frage, ob und auf welche Weise Philosophie gelehrt werden kann. Das ist eine Frage, die, wenn man jetzt nicht so ein Thema hat wie Rationalismus oder Erkenntnistheorie im Allgemeinen oder sowas, die natürlich an sich genommen auch ihre eigene philosophische Tradition hat. Und es ist eine Frage, die an allen Ecken und Enden sehr weit über unser Thema hinausreicht oder hinaus verfolgt werden könnte. Aber an einem speziellen Punkt ist sie dafür bedeutsam. Weil nämlich immer wieder und sehr, sehr aufdringlich in unserer gegenwärtigen akademischen Kultur zu hören ist, Philosophie sollte man lehren in der Form von konkurrierenden Theorien oder theoretischen Standpunkten. Das Lehren von Philosophie würde dahin bestehen, dass man jemandem erklärt, was ist Rationalismus, was ist Empirismus, was ist Spiritualismus, was ist Materialismus und so. Und wenn man das verstanden hat, dann geht es schon. Also Philosophie wäre in der Form von verschiedenen konkurrierenden theoretischen Standpunkten oder Theorien zu lehren, wobei diese Theorien oder Standpunkte oder Einstellungen dann jeweils durch bestimmte Thesen charakterisiert sind. Also ein Beispiel für eine Theorie in diesem Sinn ist gerade Rationalismus. Ne? Rationalismus ist ein Kardinalbeispiel für sowas. Ein Beispiel, wo man eher von einer allgemeinen Einstellung als von einer richtiggehenden Theorie sprechen würde, wo es aber auch um Thesen geht in demselben Sinn, wäre mit dem Begriff oder mit dem Wort Relativismus gegeben. Das ist ein Thema, das an unserem Institut in einem sehr großen von Martin Kusch geleiteten Projekt diskutiert und erforscht worden ist und sehr interessant und ergiebig, als sehr interessant und ergiebig sich erwiesen hat. Ein Beispiel für eine einzelne These. Also wir haben so Einstellungen wie Relativismus, wir haben vermutete Theorien wie Empirismus oder Rationalismus. Ich würde sagen, in beiden spielt es eine Rolle, dass sie jeweils charakterisiert werden können durch Thesen, die in ihnen enthalten sind. Was wäre ein Beispiel für so eine These? Das nehme ich jetzt ganz woanders her. Etwa, dass man in der Philosophie der Natur nur ein einziges Prinzip als Grundlage für alle Phänomene annehmen dürfte, die man überhaupt erklären möchte, wobei dieses Prinzip dann seinerseits konstant wäre. Also selbst keiner Veränderung unterliegt, auch wenn die Sache, um die es in der Philosophie der Natur geht, natürlich die Erklärung der Gesetze der Veränderung der Dinge ist. Das ist eine These, das wird von Aristoteles als eine These bezeichnet, ein typisches Beispiel für eine These, unterschreibt der Aristoteles am Anfang des ersten Buches der Physikvorlesung dem Parmenides und dem Melissos zu. Und er kontrastiert dann damit verschiedene andere Auffassungen, die man durch andere Thesen charakterisieren kann, zum Beispiel, dass es endlich viele oder auch die Auffassung, dass es unendlich viele verschiedene Grundlagen in der Naturphilosophie geben müsste. Also das sozusagen zu dieser Idee, man hat da Theorien, jetzt mal habe ich das ja noch gar nicht beurteilt, oder was Theorien oder Einstellungen, aber die sind charakterisiert durch Thesen. Differierende philosophische Auffassungen zu einem großen Gegenstandsbereich wie Natur könnten natürlich auch bestimmte einzelne Thesen gemeinsam haben und gleich innerhalb einer Philosophie bilden ihre wichtigen Thesen klarerweise nicht nur eine additive Gesamtheit, sondern die stehen in gewissen Abhängigkeiten zueinander. Zum Beispiel, aber wahrscheinlich nicht nur, logischen Abhängigkeiten. Das sind die wichtigen Voraussetzungen dafür, dass man die wechselseitigen Vorzüge, Übereinstimmungen und Abweichungen von Theorien diskutieren kann. Das ist also auch notwendig, natürlich das dazu zu wissen, wenn man sagt, Philosophie wird gelehrt, indem man Theorien, die aus bestimmten Thesen bestehen, klar macht. Na, der Witz dabei ist, dass man die natürlich dann vergleichen kann, gegenseitig bewerten und unter Umständen mal sagen, die eine ist ergiebiger oder interessanter oder besser oder schließt die andere ein oder sowas. Also wenn man zum Beispiel herauszufinden versucht, warum eine und dieselbe These die zwei verschiedenen Theorien gemeinsam ist, in diesen beiden Theorien zu verschiedenen Folgerungen führen kann. Also nach so einer Auffassung könnte man sagen, es ist grundlegend für die Lehre der Philosophie, dass man ihre Theorien zu mehr oder weniger allgemeinen Themen als Thesenpakete versteht, von denen man dann zeigt, wie man die aufschnürt, wie man sie vergleichen und anordnen kann. Wenn man das so sagt, ist es natürlich nur ein Programm und das ist der Weg noch ziemlich weit bis zu einer konkreten Umsetzung. Das verfolgen wir in dieser Allgemeinheit jetzt nicht weiter. Ich mache nur zwei Bemerkungen zu speziellen Fragen, von denen die zweite Frage die wichtigere ist. Mit der ersten Bemerkung bringe ich einen Begriff ins Spiel, der auch auf den ersten Blick wieder recht harmlos ausschaut. Das ist der Begriff Darstellung. Das hat natürlich immer was mit Lehre zu tun. Und die Frage hier wäre, wie und bis zu welchem Grad kann man die Lehre der Philosophie dadurch optimieren, dass man ihre Darstellung optimiert. Also dass man sozusagen selbstständig die Darstellung von Philosophie optimiert. Lehre ist immer Darstellung. Und was ich da meine, wäre dann sowas wie eine allgemeine Methode der Darstellung. Welchen Effekt hat es zum Beispiel, wenn man sich darauf festlegt, dass in allen philosophischen Theorien, also egal wie gegensätzlich die sein mögen, der innere Zusammenhang ihrer jeweiligen Thesen auf dieselbe Art und Weise dargestellt werden sollte. Also dass man, wenn man sozusagen eine Vorstellung davon hat, wie diese allgemeine verbindliche Darstellungsform ausschaut, dass man es dann nur mehr mit den verschiedenen Inhalten so quasi zu tun hat. Das würde das Vergleichen sehr erleichtern, klarerweise. Ne? Oder nicht auf dieselbe Weise dargestellt wird, sondern darstellbar sein sollte. Also man könnte zum Beispiel im Sinn haben, das ist eine der ersten Sachen, die einem dann einfällt, dass in der Darstellung einer Theorie die wechselseitige Beweisbarkeit ihrer Thesen immer das Wichtigste wäre. Um eine philosophische Theorie effektiv lehren zu können, heißt das, sollte ich wissen und ich sollte auch zeigen können, welche ihrer Thesen aus welchen anderen ihrer Thesen bewiesen werden können. Das ist eine Meinung, die man nicht teilen muss. Zumindest müssen wir uns da jetzt nicht darüber entscheiden, dass Beweisbarkeit da so eine große Rolle spielt. Aber es ist klar, dass wenn man dieser Meinung ist, und das ist ja doch was relativ Naheliegendes, dass man dann imstande sein sollte zu sagen, im Sinne von irgendwie plausibel machen, nicht weiß ich wie genau, ja, zu sagen, was ein Beweis ist. Das heißt aber, dass sich eine inhaltliche Frage stellt, die Frage nach dem Beweis, offensichtlich bevor überhaupt noch der Eröffnungszug irgendeiner bestimmten Theorie getan ist. Oder vielleicht ist das überhaupt gar keine Frage, was ein Beweis ist. Ich meine, vielleicht ist da gar nichts strittig oder sollte da gar nichts strittig sein. Vielleicht kann man darüber, was ein Beweis ist, gar keine verschiedenen Auffassungen haben. Gar keine Thesen sozusagen darüber haben. Und wenn es doch eine Frage wäre, ist es dann eine philosophische Frage? Vielleicht ist es eine Frage, aber eben keine philosophische Frage, sondern die Frage einer anderen Wissenschaft oder Disziplin. Und wenn diese andere Wissenschaft die Frage geklärt hätte, das war das ganz große Lebensprojekt des Mathematikers und Philosophen Gottlob Frege, dann ist die Bedeutung von Beweis für die Philosophie ein Faktum und nicht etwas, worüber man konkurrierende Thesen aufstellen würde. Wenn das so wäre, dass es eine andere Wissenschaft gibt, die das klärt und die hat das dann geklärt eines Tages, dann ist es einfach ein Faktum, so und so ist es und für die Philosophie gibt es da dann nichts mehr zu streiten. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Der ergibt sich aus diesem Zusammenhang so stufenweise Philosophie, Lehren, Darstellung der Lehre und dann eine bestimmte optimierte Form der Darstellung einer Lehre. Lehre jetzt immer im Sinne sozusagen eines solchen Bündels von Thesen. Nicht im Sinne dessen, langsam reden, damit alle mitkommen oder so. Also, Beziehungen zwischen Philosophie, Theorie, Wissenschaft, Beweis, Logik, Lehre. Das ist ein Komplex, der wird für uns auch noch eine Rolle spielen. Der nimmt sozusagen in dem, was man normalerweise auch als Rationalismus versteht, schon eine wichtige Stelle ein. Das hat was mit Rationalismus zu tun. Aber jetzt, das war die erste Bemerkung zu dieser Frage mit der Lehre. Zweite Frage. Wenn wir am Leitfaden dieser Paketauffassung, Theorien als Thesenpakete, in der Geschichte der Philosophie herumschauen, dann sieht man, dass da Pakete von sehr verschiedener Form und Größe und mit ganz verschiedenen Inhalten geschnürt worden sind und dass es darunter einige gibt, die durch sehr allgemeine Thesen charakterisiert sind und wo es scheint, als könnten andere Pakete nur entweder gar keine Thesen mit ihnen teilen, also würden sie alles ausschließen, oder sie würden gleich als Ganze aufgesogen in so eine Theorie. Also entweder, wo so quasi die, offenbar nur die Alternative überlassen, entweder ganz entgegen, in jedem Punkt und ganz entgegengesetzt oder dasselbe. Wenn heute das Wort Rationalismus, also in der heutigen philosophischen Diskussionslandschaft, das Wort Rationalismus fällt, dann denkt man, glaube ich, an sowas zunächst. Eine philosophische Lehre, die um diese und jene Hauptthesen herum aufgebaut ist und die so allgemeine Ansprüche stellt, dass es scheint, als bliebe daneben eigentlich nur noch für eine konkurrierende Lehre Platz frei: Empirismus. Man kann sich auch kleiner dimensionierte Projekte vorstellen oder Pakete vorstellen, die in größere integrierbar wären. Möglicherweise kann man mit dem Wort Vitalismus sowas bezeichnen oder Intuitionismus. Aber wenn man von Rationalismus spricht, hat man meist die Charakteristik einer ganzen Philosophie im Sinn. Man meint, dass dadurch alles betroffen ist, was da vertreten wird. Und zwar natürlich vor allem auch wegen des vermuteten starken inneren Zusammenhangs in diesen Theorien. So kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich in einer Diskussion sage, dass ich ein Rationalist bin, also würde fast wetten, in einem hohen Prozentsatz von Diskussionen, die ich hier anzetteln würde mit Kollegen, weit über 50%, wenn ich sage, dass ich ein Rationalist bin, mein Gegenüber überhaupt gleich aufhören würde, noch mit mir über Philosophie zu reden, weil er oder sie schon von vornherein weiß oder zu wissen glaubt, dass er oder sie mit nichts übereinstimmen wird, was ich zu sagen habe. So, ich glaube nicht, dass ich da jetzt was besonders Absurdes sage, sondern das ist so, ich glaube, ein Feeling, das Sie alle nachvollziehen können. Ich sage nicht, dass ich ein Rationalist bin, aber auf diesen Punkt der Bewertung oder Schätzung werden wir nochmal zurückkommen öfter. Das ist gar nicht unwichtig. Diese letzten Bemerkungen, der umfassende Anspruch, die starke innere Konsistenz, legen einen Wechsel der Metapher nahe. Statt von einem Paket sprechen wir bei Rationalismus in der Tat ja viel eher, viel lieber gewohnheitsmäßig von einem Lehrgebäude als von einem Thesenpaket. Und jetzt, es kann auch andere Lehrgebäude geben, aber der Rationalismus ist typisch, wird typisch in der Form von Lehrgebäude gesehen oder verstanden. Und jetzt komme ich ein bisschen verschärfend auf meine anfängliche Aussage zurück und sage, meine anfängliche Ankündigung, dass wenn man den Rationalismus einfach als so ein Lehrgebäude versteht, wie es uns zum Beispiel in den Werken des großen Aufklärungsphilosophen Christian Wolff vor Augen tritt, dass man dann seine Chancen ganz extrem vermindert, überhaupt zu verstehen, was vernünftigerweise Rationalismus genannt werden kann. Das ist etwas, was einem total im Weg stehen kann, wenn man die Sache verstehen möchte. Es gibt in der frühen, darauf, das wird ein Hauptpunkt in meiner Vorlesung ja sein, es gibt in der frühen Philosophie von Descartes etwas, was ich ganz unverbindlich jetzt, vielleicht fallen mir da noch bessere Ausdrücke ein rationalistisches Syndrom nennen möchte. Und was eine ganz radikale Kritik dieses ganzen Bildes von philosophischer Theorie als Thesenpaket enthält und sich als Theorie auch unabhängig sieht von der Vorstellung der Lehre und sogar der Begriff Beweis ist in diesem Konzept sehr, sehr problematisch oder unklar. Also es gibt dort, wo bei dem Autor, von dem alle sagen, da entspringt der Rationalismus und das endet dann mit diesen tollen Architekturen, mit diesen Lehrgebäuden, wie bei Christian Wolff oder so, das entspringt da bei Descartes oder so, die muss man darauf aufmerksam machen, dass der frühe Descartes ganz genau das Gegenteil wollte, aber genau in diesen gegenteiligen Intentionen ein ganz starkes rationalistisches Motiv drinnen steckt. Also, dass man Rationalismus ein bisschen anders oder sehr anders verstehen muss. Der Impuls, der in diesen Ideen von Descartes steckt, ist in seiner eigenen Entwicklung und in den folgenden 150 Jahren sehr weitgehenden Transformationen unterlegen, die schließlich auch dieses Bild, Zerrbild zu eines wirklichkeitsfremden, zwänglerischen, rationalistischen Lehrgebäudes hervorgebracht haben. Und jetzt kommt zu dem, was mir da wichtig ist, noch was Spezielleres, was mir extra noch wichtig ist. Bei diesen Transformationen dieses ursprünglicheren Impulses in diese Lehrgebäudeauffassung, da handelt es sich keineswegs um eine bloße Erstarrung der Inhalte. Also da geht es nicht darum, das ist nicht so einfach, dass ein sogenanntes ursprüngliches lebendiges Denken dann zu einem hirnlosen Dogmatismus verknöchert wäre. So kann man sich diesen Vorgang nicht erklären, dann versteht man auch wieder gar nichts. Es geht nicht einfach darum, dass man da irgendwo eine Schicht abhebt, die hart und ungenießbar ist und sozusagen darunter findet man dann das Tolle und Interessante. Eine der wirklichen Herausforderungen, die sich mit dem klassischen Rationalismus stellen, sofern sich da überhaupt heute noch irgendwelche stellen, eine der echten Herausforderungen, die ich da sehe, wenn ich die nicht sehen würde, würde ich die Vorlesung nicht halten, besteht gerade darin, die Faktoren und Einflüsse in ihrer Differenziertheit und auch in ihrer Positivität zu erkennen, die in diesen Transformationen wirksam gewesen sind. Also zum Beispiel in seiner Positivität und in seinen Besonderheiten das Interesse daran, überhaupt eine Lehrform zu finden, zu verstehen. Wie kommt das auf? Das ist ein sehr wichtiger Punkt in der Entwicklung von René Descartes gewesen, der die ganze Zeit, so quasi die Hälfte seiner philosophischen Karriere, immer gesagt hat, darauf kommt es nicht an. Und dann hat er gesagt, das schreibe ich doch ein Lehrbuch. Oder etwas, was so gebraucht werden kann wie ein Lehrbuch. Was ist das Verhältnis zwischen diesem theoretischen oder philosophischen Impuls des Rationalismus und dieser Idee dann, wie kommt ihr dazu, da sozusagen eine Lehrform dafür zu finden? Was für eine Lehrform ist das? Wie sehr ist diese Lehrform an einer Grundidee orientiert von dem, was ein Buch ist, zum Beispiel? Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Gedanken. Also, es geht nicht darum, sozusagen zu zeigen, dass da eine starre Kruste ist, die nimmt man weg, dann hat man das Lebendige und wie das entstanden ist, ist wurscht, sondern es geht darum zu sehen, was sind die Positiva, die da gewirkt haben, dass sich die Sache so entwickelt hat. Und das heißt, auch die Positivität dessen anzuerkennen, was uns als Zerrbild des Rationalismus, also eben als dieses entnervende Thesengeklapper über den Ursprung aller Erkenntnis aus Vernunft, Wahrheiten, bla bla bla, immer serviert wird. Also, was ich Ihnen in diesen zentralen Teilen der Vorlesung gerne vermitteln möchte, ist also nicht, dass dieses Paket- oder Lehrgebäudebild mit einem sogenannten wahren oder echten ursprünglichen Rationalismus nichts zu tun hat. Es stellt auch dieses diese Entwicklung stellt eine Wahrheit dessen dar, was ursprünglich was anderes wollte. Können Sie verstehen, was ich meine? Stellt auch eine Wahrheit von dem dar, die sich daraus entwickelt hat. Nur ist sie halt nicht als eine quasi organische Entwicklung aus diesem ursprünglichen Impuls zu verstehen, sondern da kreuzen sich eben verschiedene Interessen und Einflüsse. Das ist die eine Aufgabe oder das ist die eine Sache, die ich Ihnen gern vermitteln möchte. Weil wenn Sie sonst, lockt man irgendein Lexikon nach, da steht wahrscheinlich als erstes drinnen eine tote Philosophie unter dem Stichwort Rationalismus oder so. Die andere Herausforderung, die ich sehe, ist wahrscheinlich interessanter und ist in einer gewissen Weise komplementär zu der ersten. Wo und in welcher Form sich unabhängige, sozusagen nicht orthodoxe Elemente des Rationalismus bis heute erhalten haben. Wo man im 20. Jahrhundert oder vielleicht heute noch überhaupt sowas wie einen produktiven Rationalismus finden könnte. Das ist eine außerordentlich schwierige Sache und kann man nicht hoffen, dass man da zu irgendwelchen hieb- und stichfesten Einschätzungen kommt. Aus verschiedenen Gründen ist das schwierig, von denen ich nur zwei kurz benenne, aber wir werden darauf noch ausführlich eingehen. Der eine Grund ist eben ganz simpel, dass sich heute kein Mensch einen Rationalisten oder eine Rationalistin nennen will oder schimpfen lassen will. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt die vor allem um der Exotik der Sache will, dass das doch probieren, aber im Großen und Ganzen ist die communis opinio die, dass man einfach kein Rationalist ist. Der andere Grund ist was Eigenes, aber mit dem ersten zusammengenommen besonders wirksam, fatal wirksam. Das ist der Umstand, auf den ich heute schon mal angespielt habe, dass heutzutage paradoxerweise gerade vor dem Hintergrund einer allgemeinen Geringschätzung des Rationalismus genau diese Vorstellung von philosophischer Theorie als Thesenbackerl enorm verbreitet ist. Genau die Vorstellung enorm verbreitet ist und sozusagen ohne weitere Argumentation eigentlich vorausgesetzt wird, mit der man den Rationalismus eigentlich immer lächerlich gemacht hat, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, also seit dem Einsetzen der idealistischen oder romantischen Kritik an der rationalistischen Philosophie, hat man den Rationalismus immer genau mit dem lächerlich gemacht, was heute seine Gegner sozusagen als völlig klare Voraussetzung akzeptieren, dass man philosophische Theorien in so Thesen einteilen kann, dann schaut man, welche haben es gemeinsam, welche nicht, welche Theorie erklärt mehr, welche erklärt weniger, welche widersprechen sie, welche werfen mit den Mistkübel und was kann man in einem peer-reviewed Journal veröffentlichen. Also das sind sozusagen dann Teile, die Suche nach solchen produktiven Beständen von rationalistischer Philosophie in der heutigen Zeit, das sind natürlich dann Teile in der Vorlesung, die außerhalb dieses Zentrums liegen, dieser Descartes-Biskant-Sache. Bevor ich Ihnen dazu Hinweise gebe, heute nur sehr kurz, nächstes Mal dann vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher, mache ich jetzt eine Zwischenbemerkung zu dem letzten Teil meines Titelworts. Mein Titelwort hat ja drei Teile eigentlich, wie ich das so sehe. Und der letzte Teil ist Ismus. Also ich sage was zu den Ismen. Das hat ja was mit dem zu tun, was ich bisher besprochen habe. Ne? Da hat man so im Gefühl, diese Lehrgebäude und Thesenpaket, Auffassung. Man meint eben, Ismen sind ja genau das, was diese Thesenpakete bezeichnet. Rationalismus, Empirismus, Vitalismus, Intuitionismus zu einer bestimmten Einstellung, jeweils verschiedene gebündelte Thesen. Und die erscheinen uns ja auch als typische Ismen. Kant zum Beispiel ist ein Autor, auf den man sich hier berufen könnte. Wenn Kant von einem Ismus spricht, und er spricht sehr viel von Ismen, von Idealismus oder Realismus, dann sagt er fast immer dazu, Idealismus dann in Klammer oder in einer Parenthese, das ist die Lehre der zufolge. Und dann kommen ein oder zwei Thesen, manchmal nur eine These und dann kommt auch manchmal, und der andere Ismus ist die Lehre, der zufolge eben genau, oder so, ja? Das hat etwas zu tun mit Kants Interesse an der Systematik bzw. Architektonik von Philosophie, aber man muss da mit einer Einschätzung sehr vorsichtig sein, also da kann man nicht viel weiter generalisieren, so ins Blaue. Er war ja zugleich der große Kritiker dieser rationalistischen Lehrgebäude der Philosophie. Allerdings ist es so, sehr schnell kann man erkennen, dass diese Identifikation von Ismen und Lehren, wobei Lehren eben dann solche komplexe Zusammenhänge der These wären, dass sich diese Identifikation nicht halten lässt. Es gibt einfach zu viele Ismen in der Philosophie und noch viel mehr Ismen außerhalb der Philosophie. Aber es gibt einfach in der Philosophie zu viele Ismen, die nicht komplex genug sind, um eine Lehre zu charakterisieren. Also Ismen, die entweder bloß eine einzelne These sind oder doch nur ein Verbund von wenigen Thesen, also so eine Art von Modul sein könnten in einer Theorie. Also Dualismus wäre so ein Beispiel. Philosophische Lehren können auf sehr verschiedene Arten dualistisch sein. Der stoische Dualismus ist ganz was anderes als der kartesianische Dualismus. Also das ist ein Wort, das kennzeichnet nicht eine Theorie. Der letzte und entscheidende Grund für diese Unschärfe, dass man das eben nicht kann, dass es einfach zu viele Ismen gibt, der ist natürlich völlig banal, ne? Ganz banal. Das ist die Nachsilbe Ismos oder eben lateinisch Ismus, ein von der griechischen Sprache zur Verfügung gestelltes Mittel ist, das auch unsere Sprache in der Fremdwortbildung benutzt, wie man aus irgendeinem bedeutungshaltigen Wort, also egal, ob das jetzt ein Verb oder ein Substantiv oder was ist, wie man aus irgendeinem bedeutungshaltigen Wort ein Substantiv bilden kann, das die Einstellung oder Neigung oder Habitualisierung dessen zum Ausdruck bringt, was die Bedeutung dieses Wortes ausmacht. Nicht? Also das ist noch immer sehr, sehr vage, aber man hat irgendein Wort und dann kann man mit einem Ismus daraus eine Neigung oder Einstellung oder die Habitualisierung einer Gewohnheit, die mit dem Inhalt verbunden ist, basteln. Das muss nicht nur mit Lehre zu tun haben, das muss auch überhaupt nicht mit Meinung oder Kognition oder sowas zu tun haben, mit nichts Mentalen. Der Alkoholismus zum Beispiel ist keine philosophische Lehre, obwohl er möglicherweise die eine oder andere davon beeinflusst hat. Worum es bei den philosophischen und bis zu einem gewissen Grad auch anderen wissenschaftlichen Ismen geht, das muss man sich wirklich von dieser speziellen Seite her klar machen, wo die Verhältnisse von Thesen, Thesenkomplexen und umfassenderen Theorien, zum Beispiel Lehrgebäuden, bestimmt werden sollen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Ismus-Konzept zu schwach ist, um diese wichtigen Differenzen wiedergeben zu können. Und aus derselben Schwäche erklärt sich auch ein Phänomen, mit dem ich mich in späteren Vorlesungen ein bisschen eingehender befassen werde, dass nämlich die bloße Benennung einer komplexen philosophischen Theorie als ein bestimmter Ismus verwechselt werden kann mit dem Inhalt einer besonders charakteristischen oder allgemeinen These dieser Theorie. Also dass da eine Verwechslung sehr oft passiert zwischen dem Wort, das einfach eine Theorie benennt, und einer bestimmten, wichtigen, inhaltlichen These in dieser Theorie. Also ich gebe einen fiktiven Dialog, wo so eine Verwechslung, wo es so aussehen kann, zumindest als würde so eine Verwechslung stattfinden. Wirklich fiktiv. Ne? Also ich sage in einem Gespräch zu meiner Gesprächspartnerin, also ich bin ein Rationalist und ich meine damit, Annahme, ich meine damit, dass ich einer gewissen philosophischen Theorie zuneige. Und daraufhin sagt mein Gegenüber zu mir, du glaubst also an Erkenntnisse aus dem reinen Verstand? Und darauf sage ich, Nein, das habe ich nicht gemeint. Bei dem, was ich gemeint habe, geht es erst einmal überhaupt nicht ums Glauben von irgendwas. Und ich kann auch gar nicht sagen, was ich jetzt so aus dem Blauen heraus verstünde unter den Wörtern Erkenntnis und Verstand. Ich neige einer Theorie zu, von der ich angenommen habe, du weißt, welche das ist, in der über solche Sachen nachgedacht wird. Eine philosophische Bedeutung kann ich solchen Wörtern wie Erkenntnis und Verstand nur im Zusammenhang einer Theorie geben, und ich habe angenommen, mit dem Kennwort Rationalismus würde ich dir einen Hinweis geben auf diesen Typ von Theorie, in deren Rahmen ich solche Begriffe in Beziehung setze. Also während ich das Wort Rationalismus bloß als Benennung einer Theorie oder eines Theorietyps verwendet habe, unter der Annahme, dass das verstanden wird, hat meine Gesprächspartnerin meine Aussage als eine sachhaltige Behauptung verstanden. Ja? Ich sage, ich bin Rationalist, sagt, ah, du glaubst da, hat das als eine Sachbehauptung verstanden. Das ist wäre ein Missverständnis, aber der wichtige Punkt ist der, dass es nicht so sehr darum geht, dass mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin mich missverstanden hat, sondern dass die Kennzeichnung meiner Philosophie als Ismus ein solches Missverständnis nahelegt. Man kann ein ernsterer Aspekt dieser selben Sache ist die Tendenz zu einer Ideologisierung von Philosophie, ne, wo die Thesen, die innerhalb eines philosophischen Kontexts eine Bedeutung haben, auf isolierte Glaubensinhalte reduziert werden. Ah, Sie sind ein Materialist, also brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ne? So. Da liegt ein Grund, gegen Ismen überhaupt misstrauisch zu sein. Jedenfalls in der Philosophie. Und ich bin in einer philosophischen Kultur erzogen worden, oder wie ich Philosophie studiert habe, da war das völlig klar, dass das Letzte ist, in Ismen zu reden. Ja? Also furchtbar. Und heute steht da und mache ein Buch auf und da steht, in diesem Buch wird eine Auffassung vertreten, die ein interner Realismus mit Anspielungen auf extern, empiristisch, intuitionistisch und so weiter. Es gibt Gründe, gegen Ismen misstrauisch zu sein, jedenfalls in der Philosophie, aber man sollte trotzdem die Frage zulassen, ob es nicht doch einen Nutzen hat, wenn man philosophische Theorien oder Systeme oder Ansätze benennen kann auf eine solche Weise, die sie auch inhaltlich kennzeichnet. Also muss man diesen ein bisschen tendenziösen, fiktiven Dialog von vorhin auch problematisieren ein bisschen in seiner Tendenz. Man muss sich die Frage stellen, was war denn überhaupt mein Motiv, zu sagen, dass ich Rationalist bin? Was habe ich denn eigentlich für einen Grund gehabt, das zu sagen? Und schon sieht man, dass es gar nicht so leicht ist, auf die Ismen zu verzichten. Ich will ja als Reaktion auf meine Aussage, ich bin Rationalist, will ich ja nicht als Antwort hören, aha. Ne? Sondern ich hoffe ja, dass der Gesprächspartner jetzt auf einen Inhalt dieser Philosophie eingeht, zu der ich mich bekannt habe, und genau aus diesem Grund habe ich das ja gesagt. Und kann ich dann meinem Gesprächspartner übel nehmen, wenn er sozusagen jetzt da mir sozusagen eine der Thesen, von denen er glaubt, dass die da dazugehören, entgegenhält? Die Art und Weise, wie man am besten ausdrückt, was mein eigentliches Motiv gewesen sein wird, zu sagen, dass ich ein Rationalist bin, ist wahrscheinlich, dass ich etwas über meine Philosophie sagen wollte. Ich wollte über meine Philosophie reden. Ich wollte ein Gespräch über meine Philosophie anbahnen und habe auf meine Philosophie mit der Bezeichnung Rationalismus referiert, um dieses Gespräch in Gang zu bringen. Und in dem Gespräch würden dann, wenn es auf Schiene bleibt, verschiedene Aussagen über verschiedene Thesen des Rationalismus gemacht und gegeneinander abgewogen und so weiter. Und das ist in einer gewissen Hinsicht ganz in Ordnung. Und jetzt übertreibe ich nicht, wenn ich sage, was ich in den letzten 10, 15, 20 Jahren an philosophischen Diskussionen hier in dem Institut, in Lehrveranstaltungen, nach Vorträgen und bei Konferenzen gehört habe, an Diskussionen gehört habe, ist zu 99% genau nach diesem Schema abgelaufen. Jemand hat gesagt, ich bin ein so und so, und dann hat er erklärt, was damit gemeint ist, und dann haben die anderen gesagt, ja, man könnte ein so und so auch sein, wenn man das weglässt und so, ne? Wobei man halt, also wie gesagt, das Wort Rationalismus dann gegen irgendeinen anderen Ismus austauschen kann. Das Interessante an dieser Feststellung ist jetzt, dass sie die Frage nahelegt, ex negativo, die Frage nahelegt, ob Philosophie oder ein bisschen genauer gesagt das philosophische Reden wirklich überhaupt nur darin besteht, dass man über Philosophie redet. Das war das, was ich gesagt habe. Ich bin ein Rationalist, damit ich sage, über meine Philosophie können wir jetzt reden. Und die Kehrseite der Sache ist die, oder das muss man schon ein bisschen lernen, besteht die Sache mit dem philosophischen Reden wirklich nur darüber, dass man über die Philosophie redet. Die eine so, die andere so, und die kann man ein bisschen vergleichen. Eine erste Reaktion auf diese Frage, also noch einmal die Frage, besteht es wirklich nur die philosophische Rede, nur darin, der philosophische Diskurs, sagen wir, nur darin, dass man über Philosophie redet? Erste Reaktion auf die Frage, erste natürliche Reaktion ist ganz bestimmt, dass man sagt, na, worüber sonst? Ne? Über den Schild des Achilles, Ilias 8, 480 und folgende, was hier geht über ein paar Seiten hinweg, ne? Da würde ich dann sagen, das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht den Gegenstand oder das Thema der Philosophie gegen andere mögliche Gegenstände oder Themen austauschen wollen, sondern ich wollte das Wort über problematisieren. Wie gesagt, da besteht es darin, dass man nur über die Philosophie redet. Darauf wird mein Freund Heinz Rüdiger vielleicht sagen, wie stellst du dir das vor? Das kann man doch eigentlich gar nicht problematisieren. Man muss doch immer über etwas reden, damit man überhaupt geredet hat und nicht nur, wenn man so sagt, warme Luft von sich gegeben hat. Das klingt sehr smart, ist aber in dieser Allgemeinheit nicht aufrecht zu erhalten. Wenn ich zu meinem Freund Heinz Rüdiger sage, ich verspreche dir morgen ein Exemplar der Ilias ins Café mitzubringen, damit du dir die Sache mit dem Schild sagst, worüber habe ich dann etwas gesagt? Ich verspreche dir morgen ein Exemplar der Ilias ins Kaffeehaus mitzubringen. Habe ich etwas über mich gesagt? Nein, eigentlich nicht. Wenn ich etwas über mich gesagt hätte, dann wäre es wohl der Satz gewesen, dass ich dies und das verspreche. Aber das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe nicht gesagt, dass ich etwas verspreche, sondern ich habe etwas versprochen. Der Unterschied liegt darin, dass der Satz, dass ich verspreche, ein Aussagesatz ist, der wahr oder falsch sein können muss. Aber es hat keinen Sinn zu sagen, dass es falsch sein kann, dass ich verspreche, wenn ich verspreche. Also war es nicht dieser Aussagesatz, dass ich etwas verspreche, sondern ich habe etwas versprochen. Indem ich das gesagt habe, habe ich etwas versprochen. Ich habe aber auch nicht etwas über Homers Ilias gesagt. Denn das könnte nur entweder von der Art sein, dass ich ein Exemplar davon morgen mitbringen werde, oder von der Art, dass ich verspreche, ein Exemplar davon mitzubringen. Das erste habe ich einfach nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, ich werde ein Exemplar mitbringen, im Sinne einer Prophezeiung, die ich gemacht hätte. Und das zweite habe ich deswegen nicht gesagt, weil ich ja überhaupt nicht gesagt habe, dass ich irgendwas verspreche. Sondern was ich gemacht habe, war, dass ich etwas versprochen habe. Also, diesem Umstand, dass ich mit so einem Versprechen sehr wohl etwas sage, was absolut verständlich ist und auch Folgen hat, aber wo es nicht möglich ist, zu identifizieren, worüber ich etwas sage, dieser Umstand hat den bedeutenden Philosophen John Langshire Austin dazu veranlasst, für das Versprechen, für die Aktivität des Versprechens zusammen mit einer großen Gruppe weiterer Ausdrücke eine eigene Klasse von Zeitwörtern zu definieren, Verben, deren Verwendung als solche primär der Vollzug einer Handlung ist, und der nicht direkt und wo die Verwendung nicht darauf abzielt, über Gegenstände oder Themen, die da angesprochen sind, eine Behauptung aufzustellen. Performative Verben hat er die genannt. Also Zeitwörter zunächst einmal, er hat ja da eine Theorie entwickelt, die sich dann letztlich ein bisschen unterscheidet von dem, also die da ein bisschen abgeht von diesem Ursprungsimpuls, aber Verben, die verwendet werden, um in der Sprache eine Handlung zu vollziehen, die nicht nur einfach das ist, das man spricht. Ja? Also, in diesem Sinn ist Heinz Rüdigers Einwand, es müsse doch immer etwas geben, worüber geredet wird, nicht stichhaltig. Kann man daraus folgern oder hoffen oder erwarten, dass es ein philosophisches Reden gibt oder geben könnte, das nicht über die Philosophie ist, sondern, wie man so sagen könnte, Philosophie ist. Also Philosophie als Performance oder eben philosophische Performance. Kann man nicht folgern, klarerweise. Man kann versuchen, die Möglichkeit eines solchen, nur weil es sowas gibt, kann man nicht daraus folgern, dass es das auch für die Philosophie, für das philosophische Reden gibt. Man kann aber versuchen, die Möglichkeit eines solchen Redens auszutesten, zu erkunden. So wie das eben mein Kollege Arno Böhler macht. Aber da ist es bei so einem Versuch, ist es wie in jedem Fall von Performance eine Frage des Gelingens. Und für die Philosophie gibt es da das besondere Problem, dass die Kriterien dieses Gelingens nicht festlegen, so wie sie in den klassischen Beispielen von Austin festliegen. Also wo die Kriterien dafür festliegen, ob der Akt zu sagen, ich taufe dieses Schiff auf den Namen Elisabeth II. Oder so, ob der jetzt vollzogen worden ist oder nicht, bei Versprechungen, Entschuldigungen und das sind lauter solche Sprechhandlungen. In der Philosophie hat man nicht solche Kriterien, wie Austin sie dann für jeden dieser Fälle einzeln herausarbeitet. Also dieses große Projekt von Arno Böhler mit Philosophie als Performance ist sehr anspruchsvoll und sehr komplex. Das ist nicht nur einfach irgendwie so eine Spielerei. Und es ist meines Erachtens auch ein sinnvolles Projekt. Denn daraus, dass man aus dem Faktum performativen Redens in Fällen wie dem Versprechen nicht auch schon auf die Möglichkeit einer performativen Philosophie schließen kann, daraus darf man natürlich andererseits auch wieder nicht folgern, dass es sowas nicht gibt. Das könnte es ja auch geben, ohne dass man es daraus erschließen kann. Das ist eine sehr wichtige Sache. Die Relevanz dieser Frage liegt da. Wenn wir damit unzufrieden werden oder in der Tat damit unzufrieden sind, dass in der Philosophie oder in der Lehre der Philosophie nur über die Philosophie gesprochen wird, dann kann man in zwei Richtungen einen Ausweg suchen. Die eine Richtung ist eben genau die, ne? Also diese Problematisierung des Über mit Zielrichtung auf sowas wie ein eigentlich philosophisches Reden oder ein ursprünglich authentisch philosophisches Reden oder Philosophie als Performance. Wo es immer nicht darum geht, machen wir jetzt Philosophie als Performance, sondern um die Erkundung dessen, was es heißen könnte, so Philosophie als Performance zu verstehen. Früher hat man gesagt, philosophieren muss man lernen und nicht über Philosophie reden. Also in der einen Richtung kann man da einen Ausweg suchen, wenn man unzufrieden ist. Mit der Kultur der Ismen jetzt grob gesagt. In der anderen Richtung könnten wir noch einmal den Gedanken aufnehmen mit dem Schild des Achilles. Es muss ja nicht so etwas weit Abliegendes sein. Ne? Es könnte ja auch sein, dass es besondere Gegenstände der Philosophie gibt. Dann bleibt das Über erhalten. Was sind Kandidaten für solche Gegenstände? Natur, das Gute, das Ich, der Mensch, ne? Und so. Wie man eben gesagt hat, also früher, aber was auch früher eigentlich immer nur sehr schwer genießbar war, nicht? Die großen Themen der Philosophie. Das Problem bei diesem Ausweg ist, dass mit diesen Begriffen zwar in der historischen Dimension tatsächlich Themen der Philosophie bestimmbar sind, aber sie sind eben nicht als eigentlich oder vor allem nicht als exklusiv philosophische Gegenstände bestimmbar. Also das wäre ja ein furchtbarer Jammer, wenn man erst einmal was von Philosophie verstehen müsste oder Philosophie lernen müsste, damit man darüber nachdenken kann, was die Natur ist, was das Gute ist oder wer man selber ist, nicht? Oder wie man das herausfinden kann, was für einen Sinn überhaupt die Frage hat, wer bin ich. Nicht? Also es sind keine exklusiv philosophischen Gegenstände, also wenn man die benennt, hat man ja noch nicht die Philosophie, man hat vielleicht irgendwas anderes dann. Man ist also erst recht wieder darauf angewiesen, in Bezug auf diese Themen sowas wie die spezifisch philosophische Zugangsweise zu ihnen abzuheben von irgendwelchen anderen Zugangsweisen oder Reflexionsweisen. Das heißt, in Wirklichkeit muss man beide Perspektiven koordinieren. Diese thematische Perspektive, dass man sagen könnte, es muss eigentlich möglich sein zu sagen, was mit wie viel Kartellen auch immer, ne, sozusagen etwas ist, was in der Philosophie Gegenstand sein kann und auf der anderen Seite ein spezifischer Gegenstand der Philosophie sein kann und auf der anderen Seite diese quasi performative Seite. Also welche Beziehung besteht zwischen Philosophie als Vollzug, könnte man sagen, und den philosophischen Begriffen, wenn man das so abkürzend sagen kann. Was besteht da für eine Beziehung zwischen Philosophie als Vollzug und dem, was ihre möglichen Gegenstände sind. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz grundlegende Frage, wenn man über ein Thema nachdenkt, wozu ich vor ein paar Semestern mal eine Vorlesung gehalten habe, was die Sprache der Philosophie eigentlich ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das für uns Wichtige ist die spezielle Frage, in welcher Beziehung stehen legitime philosophische Allgemeinheiten, also Allgemeinbegriffe, die in der Philosophie legitim und mit einem speziellen Anspruch verwendet werden, das, worüber die Philosophie spricht, zu dem Diskurs über die Philosophie. Also das ist jetzt nochmal eine andere Frage als die vorher. Ne? In welcher Beziehung steht dieses Über, das allgemeine Über, zu den besonderen Gegenständen auf die Philosophie, wenn das Verhältnis von über etwas reden und Performance geklärt ist, in welchem Verhältnis stünden die dann zueinander? Ich bin nicht sicher, ob das Schlagwort Metaphilosophie da schon sozusagen ein Allheilmittel ankündigt. Aber sinnvoll, eine ganz spezielle, aber mir sinnvoll erscheinende Frage ist, unter welchen Bedingungen man ein Reden über Philosophie als Selbstreflexion der Philosophie bezeichnen könnte. Ja, also inwiefern in der Philosophie ein Reden über der Philosophie einen anderen Charakter hat, als nur von irgendeinem Standpunkt aus über Philosophie was zu sagen. Das ist eine interessante Frage. Und unter diesem Gesichtspunkt sollte man eigentlich, wenn das ein Thema wäre, es ist für uns nur am Rand ein Thema, es ist nur der dritte Teil meines Titelworts, ne? wenn man das Problem der Ismen behandelt, dann ist das die Frage, mit der man sich meines Erachtens auseinandersetzen müsste. Für noch sinnvoller und eigentlich spannender halte ich aber die Auseinandersetzung mit einzelnen Fällen. Also, dass man sich einzelne Fälle anschaut. Was hat, um nur ein ganz willkürliches Beispiel zu nennen, die Geschichte des Begriffs Materie mit der Geschichte des Begriffs oder des Materialismus als solchen zu tun? Was haben die miteinander zu tun? Sie sehen, was ich damit ankündige, dass einer meiner Schwerpunkte die Begriffsgeschichte von Ratio sein wird. Erster Teil meines Titelworts. Also über den mittleren Teil werde ich in dieser Vorlesung nichts sagen, über den Null. Also eine Skizze von einigen Motiven, in denen die Begriffsgeschichte von Ratio verbunden ist oder sich verbindet oder sich einklingt, sozusagen in dieses Syndrom des klassischen Rationalismus. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. wenn ich zu diesem Teil komme, ich bin noch immer nicht so ganz entschlossen, wo ich da jetzt wirklich dann werden wir was über den Zusammenhang von Logik, Mathematik und Musiktheorie in der Antike besprechen, wo der Ratio-Begriff sozusagen oder der Logos-Begriff eigentlich seinen Ursprung hat. Also ich habe jetzt einen Schwerpunkt charakterisiert, Ratio. Bis zu und einschließlich Descartes geht es, also so von Plato eigentlich und ein bisschen vor Plato und herum und bis zu Descartes über den Begriff Logos bzw. Ratio. Also es ergeben sich aber auch aus dem, was ich bisher gesagt habe, schon ein oder zwei weitere Themen, über die ich im Sinn von solchen kleineren Schwerpunkten sprechen werde. Zum Beispiel, wenn ich zurückkomme auf die Frage nach produktiv-rationalistischen Ansätzen im 20. Jahrhundert oder in der Gegenwart. Gibt es da überhaupt was? Ein ganz interessantes Phänomen ist die französische akademische Philosophie, in der tatsächlich bis heute eine rationalistische Tradition fortlebt. Und zwar keineswegs nur historisch orientiert, sondern an einigen Punkten auch in einer lebendigen Auseinandersetzung mit der modernen analytischen Philosophie. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den man nur zurückführen kann auf die Stärke des Kartesianismus in der französischen Universitätsphilosophie durch die Jahrhunderte hindurch. Und übrigens auch eine relativ eigenständige Kant-Tradition in Frankreich, die auch rationalistische Elemente in der kantischen Philosophie immer betont hat. Das ist was man heute, also wenn man nicht sowieso innerhalb der akademischen philosophischen Kultur steht, sieht man das ja gar nicht, weil unter französischer Philosophie, wenn halt einer eine Vorlesung über moderne französische Philosophie ankündigt, dann sind das eigentlich immer Philosophen, die nie Fuß gefasst haben in der eigentlichen Universitätsphilosophie in Frankreich. Also abgesehen von Gilles Deleuze, der da so eine ganz normale Universitätsprofessorenkarriere gemacht hat, wie sie in Frankreich Standard ist, aber weder Michel Foucault noch Jacques Derrida waren Universitätsprofessoren. Ne? Und das hat seine Gründe. Das ist nicht deswegen, weil sie nicht wollten, sondern zu einem gewissen Teil auch, weil die nicht wollten, die anderen. Aber diese Tradition ist sehr interessant und hat große, zum Beispiel, also nicht nur Descartes-Philologie, sondern auch große Kant-Interpretationen hervorgebracht. Und die lebt auch noch. Also da werde ich ein bisschen was dazu sagen. Ein ganz, ganz anderer Fall ist der Einfluss, der von den bahnbrechenden frühen Werken des Linguisten Noam Chomsky ausgegangen ist. Das ist der eigentümliche Fall, dass wichtige charakteristische Elemente des klassischen philosophischen Rationalismus sehr verspätet in einer ganz anderen Wissenschaft Bedeutung gewonnen haben. Man müsste das viel gründlicher als ich kann in den Kontext der Geschichte der Linguistik im 19. und 20. Jahrhundert einordnen. Man müsste die Bedeutung des linguistischen Strukturalismus im Hintergrund einerseits und andererseits die Auseinandersetzung mit den empiristisch-behavioristischen Theorien darstellen. Aber ich glaube, wenn Sie diesen Text lesen, der ist ja schon die längste Zeit auf dem Moodle für Sie zugänglich, Cartesian Linguistics, dann lässt sich der Zusammenhang gut plausibel machen und er redet ja auch ausführlich genug über Descartes. Eine Frage, der ich auch nachgehen möchte im Sinne so eines dritten solchen Schwerpunkts außerhalb des Zentrums, ist die Beziehung zwischen analytischer Philosophie und Rationalismus, also insbesondere zwischen dem Konzept logischer Analyse der Sprache einerseits und rationalistischen Grundmotiven andererseits. Warum gibt es da eigentlich keine Berührung? Also warum gibt es da keine Berührungspunkte? Mir fällt eigentlich in der großen Tradition der modernen analytischen Philosophie im 20. Jahrhundert niemand ein, der sich zu irgendwelchen rationalistischen Auffassungen bekannt hätte. Aber es gibt enorme Differenzen in der Einschätzung der Möglichkeiten von Begriffsanalyse oder bezüglich dessen, was die Erfahrungsunabhängigkeit logischer Grundsätze ist. Warum heißt es logischer Empirismus? ich werde Ihnen zeigen, dass man natürlich von Descartes genauso gut sagen kann, der war ein Empirist. Der war mindestens genauso, also wenn man nur mit diesen Schlagwörtern arbeitet, dann kommt heraus, dass Descartes ein genauso starker Empirist war wie ein Rationalist gewesen ist. Also vom Schema sozusagen, das für den Aufbau einer philosophischen Theorie grundlegend ist, unterscheidet sich seine frühe Vorstellung gar nicht so sehr von der des logischen Empirismus. Warum heißt das einmal so und einmal so? Ne? Letzter Punkt, die politisch-ideologische Dimension der Sache. Das soll nicht das Letzte sein. Im Ablauf, das ist ein wichtiger Punkt. Man findet sehr leicht in diese Dimension, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich zwar in der Philosophie heute kaum irgendwer Rationalist nennt oder zum Rationalismus bekennt, aber fast noch weniger gern möchte man das Wort antirationalistisch auf sich sitzen lassen. Das will man nicht noch viel weniger. Das etwas hat was zu tun mit der Verknüpfung von Aufklärungsdenken und Rationalismus. Also das ist eine wichtige Sache. Was hat das miteinander zu tun? Ich habe in den irgendwie jetzt da vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren zwei Vorlesungen mit dem Titel Romantische Philosophie gehalten. Und da habe ich immer gesagt, na, das sind so verschiedene Sachen, dass eigentlich kaum möglich ist. Also die widersprechen sich da in der Entwicklung und hast alles auch immer. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Sache und die ist negativ. Und man sagen kann, das haben die alle gemeinsam, die ich da behandelt habe. Sie sind gegen den Rationalismus. Ne? Also unter dem Stichwort einer möglichen irrationalistischen Philosophie, einer möglichen irrationalistischen Haltung. Das sagt natürlich niemand, aber worauf man hinweisen würde, wären Philosophen, die Exponenten einer sogenannten Lebensphilosophie sind im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Unter diesem Gesichtspunkt verändert sich die gegenseitige Wertigkeit der Schlagworte total. Also solche Autoren, die sich dieser Denkweise zuordnen ließen, die sagen dann sowas wie, wir sind für das Leben, wir sind für die Wirklichkeit, wir sind für die Intuition. Und der ganze Rationalismus mitsamt seinem Empirismus, das ist unser Gegner. Auch der Empirismus nur eine Art von rationalistischem Denken und statt das Erfahrungsdenken und dann herauskalkulieren, was uns die Erfahrung eigentlich sagt, das ist doch und so weiter und so weiter. Das wird dem echten Leben sozusagen des Begriffes oder was nicht gerecht. Also das sind so ein paar Schwerpunkte, die ich behandeln werde. Und ich bin mir jetzt im Grunde noch immer unsicher, mit was ich das nächste Mal so richtig loslegen soll. Also wenn man irgendwie einen historischen Leitfaden sucht, dann sollte mit diesem Ratio, denn wahrscheinlich werde ich das auch machen. Was heißt Ratio eigentlich und in welcher Beziehung kann man so antike Vorstellungen von Logos und Logik oder so setzen zu der frühen Philosophie von Descartes, die ihr ganzes Profil, und nicht ihr ganzes Profil, aber drei Viertel ihres Profils als Kritik dieser traditionellen philosophischen Auffassungen hat. Also für heute lassen wir es genug sein. Danke.